So, wir sind zurück mit der zweiten Folge von Die Macht der Kränkung von Reinhard Haller und wir unterhalten uns über Erscheinungsformen und Folgen der Kränkungen. Welche gibt's denn? Zu welchen neigen wir selber am meisten? Warum Scham nicht unbedingt die beste Erziehungsmethode ist?
Ja, was die Monika Lewinsky mit Kränkungen auf sich hat und dass quasi die ganze Monika Lewinsky-Affäre eine einzige Kränkung ist.
Und wie der Christian, und jetzt kommt die Revanche nach der letzten Folge, mich gekränkt hat beim 10-jährigen Klassentreffen. Und ob der Christian sich solche Sachen in Zukunft, beziehungsweise warum er sich dank den Büchern genau solche Kränkungen in der Zukunft spart.
Das ist Irgendwas und Bücher, der Buchclub-Podcast. Für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mit Christian und Philipp.
So, im zweiten Teil von Die Macht der Kränkung von Reinhard Haller geht es ja so ein bisschen darum, welche verschiedenen Kränkungen und welche Arten von Kränkungen gibt es. Und da tut er unter anderem über die Demütigung spricht er, über Verbitterung von Kränkungen, über Beleidigung, Ehre, Ehrenmord, Scham, Beschämung, Eifersucht. Ich glaube, manche Zuhörerinnen werden jetzt quasi so ein bisschen zusammenzucken, weil so viele negative Worte aneinandergereiht, hört man ungern. Aber wir wollen uns mit dem Thema befassen, wir wollen ja was lernen aus den Kränkungen. Und mir ist da sofort was aufgefallen. Er redet ja da so ein bisschen von den Formen, redet er eben, wie gesagt, Beleidigung, Ehre, Ehrenmord, Scham und Beschämung, Eifersucht. Und vor allem beim Kapitel Scham und Beschämung redet er über Erziehungsmethoden. Und da redet er über die Erziehungsmethode Schäm dich. Und mir selber ist es immer so gegangen, dass ich das mitgekriegt habe in der Öffentlichkeit, wie ein Kind was gemacht hat, was den Eltern quasi nicht gefallen hat. Und dann hat es quasi gesagt, und jetzt geh und schäm dich. Schäm dich für das, was du getan hast. Mhm. Und das hat bei mir sofort was ausgelöst. Ich habe das gesehen und gedacht, boah, wie geht dir das? Erziehungsmethode Scham?
Ja, ist ganz schwierig. Aber auch nachdem ich das gelesen habe, das war mir vorher ehrlich gesagt nicht so wirklich bewusst. Aber das ist sowieso etwas, was mir immer mehr bewusst wird, wenn ich bei solchen Büchern, also bei so psychologischen Büchern zum Beispiel, wie bei Das Kind in jemals Heimat finden, von der Stephanie Stahl, das wir ja auch schon gelesen haben. Wenn ich solche Bücher lese, fallen mir dann immer mehr Dinge auf, die mir vorher gar nicht aufgefallen sind. Und ich kenne das schon so, dass ich sage, ja, das war mir jetzt auch blöd oder da darf ich mir jetzt auch schämen gehen. Aber dass das eben, also was das auslöst, war mir nicht bewusst. Aber wenn eben Eltern zu Kindern sagen, und jetzt geh dich schämen, das ist immer schon so ein bisschen so, da bleibt einem kurz irgendwie die Luft weg und denkt man so, okay, ja passt. Ja,
ich denke mir da immer, hast du jemals im Erwachsenenleben zu irgendeinem deiner Mitmenschen gesagt, er soll sich schämen? Schäm dich für das, was du getan hast?
Nein, das ist überhaupt nicht mehr.
Oder?
Nein, gar nicht.
Und ich denke mir dann immer so, warum sage ich das Kinder? Und das, was er ja sagt über Scham, ist quasi, ein Mensch hat ein Verhalten an den Tag gelegt, das nicht gesellschaftsfähig ist.
Mhm.
Beziehungsweise das die Folge davon hat, dass es aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird, aus der Gruppe von anderen Menschen. Das heißt, der Mensch ist quasi abnormal. Er entspricht nicht mehr den Standards. Und das macht Scham so ein schlimmes Gefühl, oder? Weil du quasi, nicht nur ist es ein Angriff auf dich als Persönlichkeit oder das, was du gerade gemacht hast, sondern vor allem auch sagt es, die Konsequenz ist, du bist allein. Ja. Und du musst weg von da, oder? Und ich finde es halt unglaublich, also ich finde es erschreckend, wenn Menschen das zu ihren Kindern sagen. Das ist irgendwie meine persönliche Meinung.
Ja, also, ich kann voll nachvollziehen, dass das deine Meinung ist. Also ja. Es ist schon hart und es ist schon schräg, weil wenn ich mir das gerade vorstelle, wo du mich gefragt hast, ob ich das schon mal zu jemandem gesagt habe, mir wird keine Situation einfallen, wo ich das machen würde. Also ich habe keine Situation im Kopf mit dem Bild, wo ich da stehe und zu jemandem sage, scham dich.
Mhm.
Echt. Weil das ist schon sehr, sehr, sehr demütigend. Oder? Also,
extrem demütigend, ja. Finde ja.
Und er sagt ja, er hat das Demütigung ist ja auch die schwerste Form der Kränkung.
Mhm.
Oder? Und ich glaube, wenn du jemanden zum Schämen aufrufst, ist ja schon auch sehr Demütigung. Obwohl er es ja schon unterscheidet. Wie unterscheidet er Demütigung und Scham? Hast du das noch im Kopf?
Das war es jetzt leider. Also auf Angriff kann ich da nicht mehr genau den Unterschied sagen. Wobei man sagen muss, die verschwimmen auch die Grenzen zwischen den einzelnen Dingen.
Ja.
Weil ich glaube, Beleidigung oder Erkränkung ist ja immer so ein bisschen eine Mischung aus mehreren Angriffen. Also er redet ja viel über das Thema, wenn die eigene Ehre gekränkt wird, und der Ehre passiert ja auch durch eine Beleidigung, und Ehre zu verlieren hat damit Scham zu tun, oder? Also da fällt mir gerade das Beispiel ein, diese mega schockierenden Zahlen um das Thema Ehrenmord.
Brutal.
Also wo er sagt, der UNO-Bericht sagt, 5000 Frauen und Mädchen sind jährlich Opfer von Ehrenmord. Wobei die Dunkelziffer zwischen 10 und 100.000 ist. Mhm. Also wenn man denkt, das ist eine brutale Spanne, oder? Und hauptsächlich werden da die Mädchen umgebracht oder die Frauen umgebracht, weil sie voreheliche Beziehungen haben, weil sie die Jungfräulichkeit verloren haben, wegen Untreue oder dem westlichen Lebensstil.
Ja, das kann so weit gehen bis zu, sie haben mit einem anderen Mann geredet oder so.
Es ist eine Katastrophe. Das ist
echt eine Katastrophe.
Also das ist zum Lesen schwierig, zum drüber nachdenken, das löst alle möglichen Gefühle bei mir aus. Aber da denke ich mir, dieses Ehre, ich meine, das ist natürlich jetzt das krasseste Beispiel, oder aus Ehre bringt man jemanden um, aber im Endeffekt agieren die Menschen, und im meisten Fall sind es Männer, agieren ja deswegen, weil sie sich schämen für wen anderen, weil die Person quasi ihre Ehre beleidigt hat oder sie beleidigt hat und sie damit gedemütigt hat. Also ich glaube, das ist einfach so ein Kombi, oder? Die oft da zusammengeht.
Ja, also auf jeden Fall, also das ist ja das, was da Reinhard Haller sagt. Dieses, was da dem allem zugrunde liegt, ist immer die Kränkung. Oder das ist halt sein Begriff und seine Definition, der er da gefunden hat, um quasi diese ganzen Dinge eben zu verbinden. Eben um die Scham und die Beleidigung und das Ehrgefühl und die Eifersucht. Dem zugrunde liegt immer die Kränkung. Und das ist ja etwas, da lehne ich mir jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster, weil ich natürlich kein Experte bin, aber das ist ja etwas, was er immer kritisiert, oder? Kennt man vor einem Buch, das sagt, dass dem Begriff der Kränkung wird viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt und es gibt viel zu wenig Leute, die sich damit beschäftigen. Und er schreibt dann sogar, geht dann so weit, dass er sagt, dass es bezeichnend ist für die Ignoranz der Wissenschaft, so quasi gegenüber dem Thema Kränkung, dass halt gewisse Sachen dann nicht mit aufgenommen werden in die Diagnostik. Und da, was ich mir da aber schon ein bisschen frage, ist, das ist halt, glaube ich, auch einfach so ein bisschen eine individuelle Definitionssache, oder? Weil ich glaube schon, dass sich sehr viel mit dem Thema Beleidigung, sehr viel mit dem Thema Depression auch, ist ja auch Teil, sag ja, kann eine Folge von Kränkung sein. Ich glaube schon, dass sich mit dem Thema Ehrenmord auch viel psychologisch auseinandergesetzt wird. Mhm. Aber halt, die nennen jetzt halt dann nicht Kränkung, sondern die gehen halt dann auf den anderen Aspekt ein.
Mhm.
Da, wo der Reinhard Haller sagt, ja, das ist ja quasi, hängt alles zusammen.
Mhm.
Und ich glaube, das ist genau dieser Zusammenhang, den du jetzt angesprochen hast, oder? Also die Scham hängt direkt zusammen mit dem.
Mhm.
Und das nennt er halt alles Kränkung. Aber ich finde es ehrlich gesagt auch einen recht guten Überbegriff.
Voll gut. Also richtig, richtig gut. Gut zusammengefasst und gut zusammengebracht. Und wie wichtig das Thema ist, glaube ich, sagt er, einen Hinweis, den er gibt, 2010 war das Wort des Jahres in Österreich Fremdschämen.
Ja, volle Sache.
Also so in unserer Sprache verankert quasi.
Ja, weißt du, was das Wort 2021 des Jahres ist?
Ja.
Die englische Variante davon, cringe.
Stimmt eigentlich, ja.
Oder?
Ja, stimmt. Ja, das ist das Jugendwort, oder?
Ja, das Jugendwort des Jahres, genau, ist cringe, oder? Und das ist ja im Prinzip auch genau das, wenn man eine Situation beobachtet und sich dabei einfach denkt so,
ja. Ja, voll.
Das ist genau die Cringe-Geschichte.
Ich habe jetzt auch gerade aktuell was geschaut, was unmittelbar für mich die Connection zu dem Buch wiederhergestellt hat. Ich habe es dir eh schon erzählt. Ich habe jetzt aktuell geschaut American Crime Story Impeachment. Also da geht es um den Fall von der Monica Lewinsky und Bill Clinton. Damals also quasi diese Affäre, die da war, das Verhältnis, das dazu geführt hat, dass ein Amtsenthebungsverfahren eingeführt worden ist. Und da in der Serie, die ist übrigens mitproduziert von der Monica Lewinsky, also hat dadurch eine sehr hohe Chance, dass sie die Ereignisse aus ihrer Sicht schildert.
Mhm.
Und jetzt weiß ich nicht, wie es den meisten Zuhörerinnen geht. Ich glaube, jeder über 25 hat die Geschichte schon irgendwo mal mitgekriegt. Alle unter 25 wahrscheinlich nur in Rap-Songs, weil die Monica Lewinsky waren 40 Rap-Songs sogar erwähnt. und alle über 30 oder 35, vielleicht über 40, die haben sogar diesen medialen Sturm mitgekriegt. Und was mir aufgefallen ist, also wenn du mal auf das Thema Kränkung schaust und auf dieses Thema, was Kränkungen alles machen, Und dann schaust du diese Serie, dann schnürt es da eigentlich so die Luft ab. Weil ich weiß gar nicht, ob es die Menschen so bewusst war, aber zusammengefasst, die Monica Lewinsky, ja, sie hat als Praktikantin im Weißen Haus gearbeitet, hat eine Affäre mit Bill Clinton gehabt, aber sie ist über Wochen von einer Mitarbeiterin, also von einer Kollegin in der Arbeit, die zu einer ihrer besten Freundinnen geworden ist, ist sie aufgezeichnet worden. Die Telefongespräche hat die aufgezeichnet, hat die dann ohne das Einverständnis von der Monica Lewinsky an die Behörden weitergeben. Und die haben die Behörden reagiert, die haben gewusst, sie haben keine Beweise. Also was haben sie gemacht? Sie haben sie in ein Hotelzimmer unter Anführungszeichen eingesperrt. Also sie haben nie gesagt, dass sie nicht gehen darf, aber haben alles so symbolisiert, haben sie 12 Stunden lang festgehalten. Und nachdem das Ganze also schon war und dann rausgekommen ist, musst du dir vorstellen, es seien alle Tapes und die Mitschnitte davon plus alle sexuellen Handlungen, die sie mit dem Präsidenten gehabt hat, in genauester Beschreibung veröffentlicht worden und medial diskutiert worden. Und sie ist mit allen Namen beschimpft worden, die man beschimpft hat. Ja. Also unglaublich eine krasse Geschichte. Und eine Szene ist mir da vor allem in Erinnerung geblieben. Und zwar nachdem dieser mediale Sturm losgeht, nachdem Fotos von ihr veröffentlicht werden und den ganzen Tag, musst du dir vorstellen, die ganzen amerikanischen Nachrichtensender Sondersendungen laufen haben, sitzt sie vor dem Fernseher und schaltet den Fernseher an und hört das an. Und dann kommt ihre Mutter in den Raum und sagt: Hey Monica, bitte, bitte, schau dir das doch nicht an. Und dann sagt sie so: Nein, sie will das schauen. Dann sagt die Mutter: Warum willst du das schauen? Und dann hat sie gesagt: Weil das Einzige, was noch schlimmer ist, ist, als zu schauen, ist es nicht zu schauen, weil dann male ich mir aus, was sie alles über mich sagen. Und jetzt weiß sie wenigstens, was sie tun. Mhm. Und von der Monica Lewinsky gibt es einen TED-Talk aus dem Jahr, glaube ich, 2014 oder 2015. Wo sie über, der heißt The Price of Shame, also wo sie quasi über Scham und wie sie rausgekommen ist. Und ich habe zu meiner Partnerin gesagt, wo ich die Serie geschaut habe, ich habe höchsten Respekt für die Frau, dass sie sich nicht ins Leben genommen hat, weil es, also es ist auch in der Serie erwähnt, dass das ein ganz langer Thema oder an einigen Momenten für sie ein Thema war. Aber ich habe mir gedacht, wie stark musst du sein? Und das muss man sich vorstellen, ich war ja damals 24, wo das rausgekommen ist.
Das ist volle Tag, mit 24.
Mit 24, ja. Dass ich sage, okay, ich konfrontiere mich mit allen die Kränkungen, die dann den ganzen Tag im Fernsehen, also auf so einer großen medialen Ebene breitgetreten werden, konfrontiere mich und schaue sie mir an, weil ich weiß, das ist besser, wie das Schlechteste auszumalen. Und jetzt können wir uns natürlich nicht ansatzweise in die Situation einversetzen, aber wenn du die Wahl hast, quasi zu hören, was Leute über die denken oder was sie alles über die schlecht reden oder ob es nicht zu hören, für was entscheidest du und warum?
Ich glaube, ich würde mich in dem Fall, also nicht in dem Fall von der Monica Lewinsky, weil die kann ich mir gar nicht vorstellen, will ich mir gar nicht vorstellen, sondern im Fall von, also im konkreten Fall von, was Leute Schlechtes über mich denken, hören oder nicht hören, würde ich gerne hören wollen. Genau aus dem gleichen Grund, was die Monika da vorgegeben hat, weil ich mir auch denke, boah, die Vorstellung dessen, was die Leute als Negatives über mich denken, ist wahrscheinlich immer viel schlimmer und viel, viel mehr verstärkt als die tatsächliche Gedankenwelt derer, die halt da irgendwie schlecht über mich denken. Von dem her würde ich es, glaube ich, auf jeden Fall wissen wollen. Vor allem, weil es mir halt dann auch hilft, irgendwie zu sehen, ah, okay, passt, das kann ich jetzt ernst nehmen oder ja, oder das muss ich jetzt anstimmen, oder ja, passt, das kann ich jetzt einfach einmal getrost ignorieren, weil es ist halt einfach, entspricht nicht der Wahrheit, entspricht nicht dem, wie es gewesen ist oder was auch immer.
Mhm.
Aber es ist, glaube ich, schon brutal hart. Also es ist schon eine schwierige Entscheidung. Ich verstehe auch die Mutter von der Monika, die da sagt, hey, tu dir das nicht an, da machst du dich selber fertig.
Mhm. Jetzt haben wir mal ja auch bei irgendwas im Bücher einige Nachrichten gekriegt, wo Leute schreiben, ah, cool, ich höre euch so ganz zu, oder wo sie am Gewinnspiel teilgenommen hat, das es übrigens auch aktuell gibt. Also gern mitmachen beim Gewinnspiel und eine Ausgabe von Die Macht der Erkrankung von Reinhard Haller gewinnen.
Die ganzen Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Ganz genau. Aber auch im Rahmen des Gewinnspiels schreiben uns Leute und sagen, wir sind vielleicht cool oder lässig, als der subjektive Wahrnehmung.
Mhm.
Aber letztes Mal haben wir eine Nachricht gekriegt, wo jemand gesagt hat, wie unnötig ist eigentlich euer Podcast? Das braucht es halt überhaupt nicht da. Und ist es dann für dich so, dass du dann die Nachricht liest? Weißt du, ich meine, oder suchst du bewusst nach diesen Nachrichten?
Ja, ich glaube, man sucht so ein bisschen, man sucht schon bewusst danach, weil man quasi das fast gar nicht glauben kann, dass so viele Leute an cool finden oder das gut finden, was man macht. Und es sind, man muss echt sagen, in letzter Zeit, es werden immer mehr Nachrichten, die uns positiv zuschreiben, was uns natürlich extrem motiviert, da weiterzumachen. Und dann denkst du, also, ja, die ganzen guten, ja, das ist wie, wenn man sich ein Produkt irgendwie online kauft und dann geht man mal bei den Bewertungen auf die Sortierung auf die 1er-Sterne und schaut sich an, was schreiben die Leute mit einem Stern. Und ich glaube, nach dem sucht man so ein bisschen und dann liest man es und wo man das mitgekriegt haben, so, ja, das braucht es gar nicht. Aber ich dachte so, dann hauch's halt nicht.
War das die Reaktion?
Das war meine erste Reaktion innerlich. War so. Ja, und die nächste Reaktion wäre, ja, okay, na passt. Jetzt einmal kurz durchatmen und überlegen, woher das kommt, was die Person sagt. Und der will uns ja nicht persönlich kränken oder so in dem Fall. Sondern für die Person war das halt einfach nicht das Richtige. Und das ist ja voll okay. So. Das kann ja nicht jeder gut finden, was wir da labern. Aber ich glaube schon, dass man so ein bisschen nach dem sucht. Oder? Also ich glaube, das ist so ein kleiner, also leichter Sadismus, den, glaube ich, schon sehr viele Menschen haben, kommt mir vor. Also ich kenne ein, zwei Menschen, die das zum Beispiel gar nicht haben und finde ich auch total beeindruckend. Die sagen einfach so, mir kümmert das nicht, wenn jemand etwas nicht passt, was ich tue, ja, ist das sein Problem oder ihr Problem, sollen die sich damit beschäftigen, ich fühle mich wohl, was natürlich eine coole Einstellung ist. Aber ich kenne eigentlich sehr, sehr viel mehr Menschen, die sich sehr wohl drum kümmern oder die zumindest ab und an einmal da ein bisschen drauf schauen. Wie geht's dir da?
Ja, also bei mir ist es immer ein bisschen wie ein Pflaster abreißen. Also vor allem, wenn die erste richtig negative Bewertung kommt oder das erste negative über die eigene Arbeit oder was man selber als wichtig empfindet, dann ist wie ein Pflaster, das abgerissen wird, dann denkt man so, Gott sei Dank, jetzt ist es weg. So, weil man kann halt einfach nicht allen gefallen.
Ja.
Und wo jetzt zum Beispiel die Nachricht gekommen ist mit, das ist so unnötig, habe ich mir gedacht so, okay, kann ich nachvollziehen, verstehe. Verstehe.
Das bringt mir gleich zu einer guten Frage, was ich mir da aufgeschrieben habe, das ist ein bisschen off-topic, aber so passt allgemein ganz gut dazu. Ist dir aufgefallen, dass seit mir solche Bücher lesen, also mit solchen Büchern meine ich so Bücher, die sich mit Psychologie, der Psyche, dem Inneren und dem Selbst und so beschäftigen, dass deine Wahrnehmung sich irgendwie geändert hat? Also ich nehme dir zum Beispiel schon als sehr liberalen Menschen wahr, also mit der Einstellung, dass da niemand prinzipiell was Böses meint und dass jeder Mensch seine Berechtigung hat und dass wenn jemand einmal irgendwie jemanden anderen kränkt, dass es da sicher einen Grund dafür gibt und dass man das oft vielleicht gar nicht so gemeint hat, sondern dass das halt irgendwie aus der Situation entstanden ist. Aber merkst du, dass du jetzt zum Beispiel auch speziell nach dem Buch oder auch nach Stephanie Stahls Buch, dass du noch toleranter geworden bist, dass du sagst, ah ja, okay, ich verstehe jetzt noch mehr, woher Kränkungen kommen, ich habe noch mehr Verständnis dafür, bis hin zu, streitest du jetzt weniger, weil du plötzlich den Aspekt irgendwie oft früher erkennst, warum dein Gegenüber jetzt halt vielleicht gerade irgendwie gekränkt reagiert hat oder vielleicht gerade ein bisschen tickt oder was auch immer.
Ja, es ist, also was die Bücher auf alle Fälle machen, ist, wenn ich sie lese, oder, dann ist es so ein bisschen wie mit dem Effekt, so, es fahren jetzt nur mehr rote Autos um. Ich habe so viele rote Autos gesehen und dann fahrst du auf der Straße und dann, wenn du wirklich mal darauf achtest, wie viele rote Autos sind, dann siehst du nur mehr die. So. Und jetzt, wenn ich ein Buch lese, gerade wie das, wie Macht der Kränkung oder so, dann bin ich voll fokussiert auf das und eben, wo ich Monika Lewinsky geschaut habe, habe ich mir gedacht, da ist eine Kränkung, da ist eine Kränkung, das sind ja nur Kränkungen, die der Frau passiert sein. Aber was mir hauptsächlich mit den Büchern geht und vor allem seitdem wir das so regelmäßig und so viele lesen, ist, dass ich mich besser verstehe, als ich als Mensch. Und zwar ganz, und ich gelassener wäre in die Dinge. Und zwar gelassener aus dem Grundsatz, und den habe ich jetzt, glaube ich, in den letzten zwei Wochen schon 10-mal zu Leuten gesagt, irgendwie, ist, es hat vor mir Leute gegeben, die das Problem gehabt haben. Es wird nach mir Leute geben, die das Problem haben. Das heißt, wenn schon viele Leute das Problem gehabt haben, dann gibt es ja Lösungsansätze. Und gerade so was universell gültig, so, so wie gekränkt sein oder das Kind in dir muss Heimat finden, wo es um Prägungen geht oder auch Gewohnheiten mit der 1%-Methode von James Clear oder Ernährungskompass, wurscht. Also alles, was wir ja gelesen haben, das zielt ja schon auch ein bisschen auf Begegnungen ab, die was wir jeden Tag haben oder öfters die Woche haben. Und dann denke ich mir immer so, ja geil, also mein Problem, da gibt es schon Lösungsansätze. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich der Grund, warum ich immer mehr noch bei Factfulness war, das von Hans Rosling, der hat ja am Anfang quasi gesagt, das Beste, was man machen kann, ist Bildung. Das hat er immer gesagt, für alle Zahlen, oder? Also egal, ob man die Armut verringern möchte oder weniger Kriege, weniger
Krankheit
alles. Es ist einfach Bildung. Und ich glaube, der beste Weg zu psychischer Gesundheit und zu mentaler Stabilität für die ganzen Sachen, was du jetzt auch vorher gesagt hast, ist es, sich mit den Themen zu befassen und zu merken, hey, das ist normal, dass man gekränkt ist und es ist normal, dass man kränkt, so wie jetzt beim Reinhard Haller. Und wir können aber darüber entscheiden, wie wir damit umgehen oder was wir daraus machen. So geht es mir zumindest. Also ist das bei dir ähnlich?
Ja, absolut. Also deswegen ist mir die Frage aufgekommen, weil mir selber vorkommt, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt, genau wie du sagst, oder je mehr man gebildet wird in dem Thema, desto mehr kann man sich selber reflektieren, desto besser kann man Situationen wahrnehmen und einschätzen. Mhm. Und genauso geht es mir. Also ich bin ja, jeder, der mich kennt, und vielleicht hat man es im Podcast auch schon mitgekriegt, ich glaube, wir haben auch die Geschichte von unserem 10-jährigen Klassentreffen schon erzählt im Podcast, wo die Frage umgegangen ist, wer sich denn am meisten verändert hat. Und dann die Klasse ziemlich einheitlich gesagt hat, eben der Philipp hat sich am meisten verändert. Und ich habe dann irgendeinen blöden Spruch hinterhergeschossen, an den ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern kann, aber du warst noch.
Aber es ist eigentlich umgegangen, wer sich am meisten optisch verändert hat. Und dann haben alle gesagt, der Philipp, und dann hast du so nachgeschossen, aber gut ausschauen tut er immer noch nicht.
Oh Gott, wir lachen drüber und jetzt in dem Moment sind sie da und das ist mir einfach nur peinlich, weil es ist einfach so. Aber genau das ist es, was ich meine. Das ist etwas, wo ich früher hier am laufenden Band so blöde Sprüche ausgeschossen und es wird immer weniger, kommt mir vor, weil ich mich immer mehr aktiv selber darauf aufmerksam mache, hey, das ist jetzt einfach ein blöder Spruch, der jetzt einfach auch kränkend umkommen kann. Oder der den anderen vielleicht einfach nicht so prickelnd darstellt. Und was ich jetzt inzwischen mache, ist halt, so einen blöden Spruch rutscht mir immer wieder mal aus, aber ich sage meistens direkt danach, nein, weil er ist mehr, tut mir leid, natürlich, und dann kommt immer ein Kompliment. Mhm. So, nein, weil er ist mehr, nein, natürlich, du sagst wirklich gut aus, das ist echt die zum Besseren verändert. Und manchmal schaffe ich es halt einfach, mir den blöden Spruch überhaupt zu sparen. Und ich merke, dass das in der Kommunikation und im Zusammensein mit meinen Mitmenschen einfach viel, viel besser funktioniert. So, natürlich, über den Spruch, wir haben auch jetzt wieder drüber gelacht, ja. Oder? Und auch dort beim Klassentreffen haben viele gelacht. Lacher, auf jeden Fall. Ja. Ein paar vielleicht aus Verlegenheit, ein paar, weil sie es wirklich lustig gefunden haben. Aber die Stimmung war in dem Moment Gott sei Dank nicht geknickt, aber das Potenzial, dass die Stimmung dann gut knickt, ist schon sehr groß. Und wenn man sich sowas spart und einfach bei einer positiven Bemerkung bleibt, dann ist die Stimmung auf jeden Fall besser. Mhm. Und das ist schon etwas, was ich gemerkt habe, was sich bei mir ändert und dass ich schon weniger blöd rede oder wenn ich blöd rede, das sofort entschärfe und sofort versuche, dem Gegenüber zu sagen, hey, meine blöde Rederei ist einfach meine Art, die Sympathie auszudrücken. Oder wenn ich jemanden gern habe, dann rede ich halt blöd. Das habe ich halt irgendwie so mitgekriegt aus meiner Jugendprägungen aus der Kindheit. Mhm. Hallo Stephanie Stahl. Aber das ändert sich auf jeden Fall doch. Also ich merke das ganz extrem, dass je mehr wir uns mit dem Thema beschäftigen, das auf uns einen Einfluss nimmt.
Vollgas, und das Gefühl habe ich auch, wobei ich zugeben muss und gestehen muss, ich habe gerade letztes Wochenende eine Begegnung gehabt, die dagegen widerspricht und die gegen Sachen aus der ersten Folge, wo ich mich selber hinbezüglich bei dir eingeschätzt habe, mir instant danach, weil ich gedacht habe, ich muss, glaube ich, mein MPT-Rating nochmal kontrollieren oder anpassen, weil vielleicht fehlt mir doch hier und da die Empathie. Aber ich schaue jetzt gerade so mit einem Auge auf die Zeit und sehe mich schon ein bisschen länger unterwegs. Und vor allem im dritten Teil von der Machterkränkung reden wir ja um Umgang mit Kränkungen. Und da, glaube ich, passt meine Erfahrung, was ich da letzte Woche nicht gemacht habe, ganz gut dazu. Das heißt, das dann nächste Woche. Und für jeden, der eben mehr lernen möchte über welche verschiedenen Arten der Kränkungen gibt, dass man Kränkungen besser erkennt, dass man versteht, warum Kränkungen normal sein und teilweise aber auch, welche schockierenden Folgen Kränkungen hat, die man gar nicht so vermuten würde, dem lege ich jetzt auch nochmal ganz herzlich dieses Buch, wie sagt man?
Nahe,
genau, danke. wiederum, ich kann kein Deutsch. Und ja, unbedingt einmal reinschauen und hoffentlich mitlesen.
Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal.
Mehr zu Irgendwas und Bücher findest du auf Instagram und auf irgendwas-buecher.at. Jetzt am besten gleich folgen und keine Episode mehr verpassen.